der Duft- und Tastgarten. Herzlich willkommen im Duft- und Tastgarten. Wir freuen uns, Sie hier begrüßen zu dürfen und möchten Ihnen zeigen, wie Sie viele zauberhafte Orte in unserem Garten finden können. Übrigens, der Garten hat eine Größe von 45 x 45 Metern. Ausgangspunkt für den Gartenspaziergang ist das Eingangstor. Treten Sie ein und lauschen Sie einen Moment dem Zwitschern der Vögel. Wenn Sie mit dem Rücken zum Eingangstor stehen, befindet sich links von Ihnen in circa einem Meter Entfernung eine Tafel aus Holz. Darauf angebracht sind in Blinden- und Schwarzschrift eine kleine Übersicht des Gartens und die Gartenordnung. Der Duft- und Tastgarten Leipzig wurde im Jahr 2007 dank der Initiative von Professor Wilfried Morawetz, dem damaligen Leiter des Botanischen Gartens, als Kooperation zwischen der Stadt Leipzig und der Universität Leipzig gegründet und ist seither ein beliebter Erholungsort für alle behinderten und nicht behinderten Menschen. Wenn Sie die Klinke vom Eingangstor im Rücken haben, befindet sich direkt gegenüber in ca. 10 Metern Entfernung die Marmorplastik Das Liebespaar des Künstlers Roland Wetzel. Sie begrüßte schon im alten Blindengarten im Rosental die Besucher. Nun hat sie hier einen neuen Platz gefunden. Der gesamte Garten ist in verschiedene Bereiche geteilt, die wir nach und nach mit Ihnen ablaufen werden. Die meisten Bereiche haben einen gepflasterten Untergrund, die Wege dagegen sind aus Sand bzw. Kies. Es gibt gepflasterte Aufmerksamkeitsfelder auf den Wegen. Auf Ihrem Spaziergang durch den Garten wird Sie der Gehölzrand die meiste Zeit begleiten. Sträucher und Bäume sind durch Größe und Blütenreichtum bisweilen in der Lage, ganze Gartenräume mit ihrem Duft zu erfüllen. Rosen, Flieder, falscher Jasmin, Schneeball oder Magnolien gehören sicher zu den bekanntesten. Erforschen Sie die Gerüche der verschiedenen Gehölze im Frühjahr und deren Blatt- und Stammstrukturen im Sommer oder Herbst. Beginnen wir nun unseren Rundgang. Er beginnt am Eingangstor. Gehen Sie vom Tor 4 Meter geradeaus, dann wenden Sie sich nach links. So kommen Sie zum ersten Themenbereich, dem Miniaturwald. Der Miniaturwald. Markiert wird der Miniaturwald durch drei flache Steine quer über den Weg. Der Miniaturwald befindet sich nun rechts von Ihnen. Man kann ihn im rechten Winkel außen ablaufen oder Sie treten ein und laufen durch bis zur Eiche. Diese steht genau in der Mitte des Waldes. Was soll hier veranschaulicht werden? 30 Meter hohe Baumriesen eines mitteleuropäischen Laubmischwaldes sind auf Mannshöhe geschrumpft. Da das Original viele Jahrzehnte zur Entwicklung benötigt, besteht im Miniaturwald die gärtnerische Kunst unter anderem darin, dem Vorbild möglichst innerhalb weniger Jahre in Habitus und Struktur der Baumkronen und Stämme nahezukommen. Aber nicht nur kleine Bäume sind dort zu finden, sondern auch einige Waldbodenbewohner wie Farne, Maiglöckchen, Krokusse und Adonisröschen. Im Folgenden stellen wir Ihnen gern einige Vertreter des kleinen Waldes vor. Da wächst zum Beispiel die Winterlinde oder, wie sie mit botanischem Namen genannt wird, Tilia cordata. Sie gehört zur Familie der Malven und war 2016 Baum des Jahres. Zu Recht, denn der sommergrüne Laubbaum kann bis zu 1000 Jahre alt werden und eine Höhe von 40 Metern erreichen. Der wohl bekannteste und beliebteste Baum ist die Rotbuche, Fagus sylvatica. Die imposanten Bäume können eine Höhe von bis zu 30 Metern und ein Alter von 300 Jahren erreichen. Im Mittelalter diente die Asche der Rotbuche zur Gewinnung von Glas. Man nahm zwei Teile Buchenasche und ein Teil Quarzsand und so erhielt man nach der Schmelze das sogenannte Waldglas. Der Feldahorn Acer campestre ist wohl einer der Bäume mit der schönsten Herbstfärbung. Von Sonnengelb über Orange bis hin zu purpurrot. Aber der Feldahorn, der 2015 Baum des Jahres wurde, kann noch so viel mehr. Neben der medizinischen Wirkung ist er auch ein guter Speisebaum. Der Feldahorn ist ungiftig und man kann aus ihm zum Beispiel Ahornsauerkraut oder Ahornsuppe machen. Ebenfalls im Miniaturwald befindet sich die elegante Hängebirke Betula pendula, die wir gerne im Frühling bei uns in den Vasen stehen haben. Auch die Stieleiche Quercus robur kennt fast jeder. Sie bereitet unseren Kindern im Herbst mit ihren Früchten viel Bastelspaß. Wenn Sie genug im Wald entdeckt haben, kehren Sie wieder zum Ausgangspunkt des Miniaturwaldes, den drei flachen Steinen quer über den Weg zurück. Jetzt laufen Sie den Miniaturwald im rechten Winkel außen ab und gelangen so zum nächsten Aufmerksamkeitsfeld. Gehen Sie drei Schritte über dieses Feld hinaus. Jetzt haben Sie links den Gehölzrand, die äußere Grenze des Gartens. Auch eine Gartenbank zum Ausruhen finden Sie dort. Rechts stehen fünf Hochbeete, ein kleines und hohes in der Mitte und vier große und flache drumherum. Suchen Sie zuerst das Beet in der Mitte auf, also das kleine hohe Beet. Hier ist der Beginn unseres nächsten Themenbereiches, die Evolution der Pflanzen. Die Evolution der Pflanzen. Hier laden wir Sie ein zu einer Zeitreise. Zurück in eine Epoche, in der Dinosaurier noch die Erde beherrschten, durch die Sümpfe stampften und sich in den Farnwäldern die Nahrung suchten. Treten Sie ein in eine längst vergessene Welt. Der Siegeszug der Pflanzen auf unserem Planeten begann vor ca. 500 Millionen Jahren mit dem Landgang von Grünalgen, aus denen sich relativ schnell zunächst die Lebermoose und dann die Laubmoose entwickelten. Während Moose noch kein Stützgewebe hatten und damit nur wenige Zentimeter groß werden konnten, besaßen Farnpflanzen bereits ein gut entwickeltes Leitgewebe. So bildeten Bärlappe und Farne bereits im Devon und Karbon ausgedehnte Wälder. Aber erst die Nacktsamer, zu denen Palmfarne und Nadelgehölze zählen, vermochten das trockene Land zu erobern. Viele Arten dieser Gruppe starben am Ende der Kreidezeit zeitgleich mit den Dinosauriern aus. Damit wurde der Weg frei für die Entwicklung der Bedecktsamer, die in großer Artenvielfalt heute sämtliche Lebensräume der Erde beherrschen. Erst sie entwickelten farbenfrohe und duftende Blüten und echte Früchte, deren Bestäubung und Verbreitung oft von Tieren abhängig ist. Bei den Bedecktsamern unterscheidet man heute zwischen der Gruppe der einkeimblättrigen Monocotyledonen und der zweikeimblättrigen Dicotylen. Zwei Vertreter der jeweiligen Evolutionsstufen möchten wir Ihnen in diesem Themenbereich etwas genauer erläutern. Na, haben Sie sich die eben genannten Stufen gemerkt? Zur Sicherheit nennen wir sie hier noch einmal. Erstens Moose und Bärlappe. Zweitens Farne. Drittens Nacktsamer. Viertens zweikeimblättrige Bedecktsamer. Und fünftens einkeimblättrige Bedecktsamer. Beginnen wir im mittleren Hochbeet mit der ersten Stufe, den Moosen und Bärlappen. Die anderen vier Stufen finden Sie in je einem Hochbeet des Bereiches. Die Beete sind in Breil und Schwarzschrift gekennzeichnet, sodass Sie leicht das richtige Beet finden. Die Beete sind wie die fünf auf einem Würfel angeordnet. Der Pfeil am mittleren Beet zeigt Ihnen die Richtung zum Beet der nächsten Evolutionsstufe. Stellvertretend für die Schachtelhalme und Farne stellen wir den Winterschachtelhalm Equisetum hyemale vor. Der Winterschachtelhalm gehört zu den ältesten Pflanzen der Entwicklungsgeschichte. Beispielsweise nutzten die Römer die immergrüne, ausdauernde Pflanze zum Säubern ihrer Kochutensilien, da sich die harten und rauen Sprosse gut dafür eigneten. Aber auch in der Holzbildhauerei fand der Winterschachtelhalm gern Verwendung. Seine Sprossen wurden vor der Erfindung des Schleifpapiers im 19. Jahrhundert zur finalen Glättung für die aufwendig gestalteten Holzskulpturen benutzt. Fühlen Sie doch einmal selbst, wie hart und rau die Sprossen des Winterschachtelhalms sind. Der Wurmfarn wurde früher, wie der Name schon sagt, gegen Würmer eingesetzt. Die ehemalige Heilpflanze findet heute jedoch keine Verwendung mehr in der Medizin. Ihre Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Erbrechen, Durchfall und Kopfschmerzen, führten auch zu schweren Vergiftungen, deren Folge Leberstörungen, Erblindung oder gar der Tod waren. Manchmal wird der Wurmfarn im Volksmund auch Männerfarn genannt. Haben Sie die Farne erkundet, wenden Sie sich dem nächsten Beet zu. Es sollte mit Nacktsamer beschriftet sein. Auch hier weist ein Pfeil die richtige Richtung. Die Nacktsamer. Die aus den Gebirgen Mittel- und Südeuropas stammende Latschenkiefer, Pinus mugo, ist wohl mit Abstand eine der bekanntesten Kiefernarten. Das begehrte Latschenkiefernöl wird in der Medizin gerne gegen Schleimhautentzündungen der Atemwege eingesetzt, ebenso bei Muskel- oder Nervenschmerzen. Der Ginkgo, Ginkgo biloba, ist das älteste lebende Fossil. Er beeindruckt nicht nur durch seine Größe, die bis 40 Meter reichen kann, sondern auch durch sein fächerförmiges Laub, das botanisch gesehen nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Sehr lange wird schon diskutiert, ob der Ginkgo ein Nadel- oder ein Laubgehölz ist. Letztendlich entschied man sich dafür, dass er zu den Nacktsamern gehört und seine Blattform einzigartig ist. Ein Pfeil auf dem Rand des Beetes wird Ihnen den Weg weisen zu den Zweikeimblättrigen. Dazu gehören der blaublühende Halbstrauch Silberperowski, der auf Steppen und in Trockenwäldern wächst. Der wohlriechende, winterharte Strauch bekam seinen Namen von dem russischen General Wassili Alexejewitsch Perowski. Riechen Sie ruhig einmal daran und erkennen Sie selbst die Art des Duftes. Die polsterdeckende Missouri-Nachtkerze dient als Nahrungsquelle für Nachtfalter, zum Beispiel für das hübsche Taubenschwänzchen. Durch ihren Wuchs dient die gelbblühende Missouri-Nachtkerze auch als natürlicher Winterschutz. Der Pfeil am Beetrand führt sie nun zu den einkeimblättrigen Bedecktsamern. Der Gemüsespargel, Asparagus officinalis, hat eine sehr lange Geschichte als Heilpflanze, die bis ins 2. Jahrhundert vor Christus zurückreicht. Schon in den Schriften von Hippokrates von Kos steht, dass die Pflanze harntreibend ist und abführend wirkt. Angeblich wurde sie auch damals schon gegen Gelbsucht eingesetzt. Ebenso nutzten auch die Römer diese Gemüse- und Heilpflanze. In China fand der Gemüsespargel vor über 5000 Jahren seine Verwendung gegen Husten, Blasenprobleme und Geschwüre. Unsere schöne Königslilie, Lilium regale, entfaltet im Juni und Juli ihre großen Blüten. Wer das Glück hat, in dieser Zeit unseren Garten zu besuchen, sollte bitte unbedingt einmal an ihr riechen. Und? Verzaubert? Na bestimmt, denn jeder, der zur Audienz der Königin erscheint, ist von ihr betört. Wenn Sie es schaffen, sich von der Königslilie zu trennen, führt Sie der Pfeil am Beetrand wieder zurück zum Mittelbeet. Die Evolution der Pflanzen haben Sie nun kennengelernt. Um zum nächsten Bereich zu gelangen, müssen wir zurück zum Hauptweg. Suchen Sie mit der Hand die Beschriftung am Mittelbeet, drehen Sie sich dann um 90 Grad und gehen Sie 3 Schritte zum Hauptweg zurück. Dort angekommen, wenden Sie sich nach rechts. So gelangen Sie zum nächsten Aufmerksamkeitsfeld. Gehen Sie 3 Schritte über das Aufmerksamkeitsfeld geradeaus. Auf der rechten Seite befindet sich nun der nächste Themenbereich. Sie finden am Rand 3 Hochbeete, Insgesamt gibt es hier 8 Hochbeete. Stehen Sie direkt vor dem Bereich mit dem Rücken zum Gehölzrand, können Sie ganz links im Beet den Lavendel mit seinem Duft ertasten. Er ist Beginn und Ende der Erkundung, ansonsten ist die Reihenfolge hier beliebig. Haben Sie Ihren Spaß mit Blatt, Spross und Wurzeldüften. Die Blatt-, Spross- und Wurzeldüfte. Im Unterschied zu den Blüten wird der Duft bei Blättern, Sprossen oder Wurzeln nur durch äußere Einflüsse freigegeben. Erst Wind, Hitze, Regen oder gar die Zerstörung von Zellen durch Berührung oder Verarbeitung lassen uns in den Genuss der leicht flüchtigen, ätherischen Öle kommen. Während Blütendüfte der Anlockung bestäubender Insekten dienen, haben die Öle meist Warn- und Schutzfunktion vor Fressfeinden, Pilz- oder Bakterienkrankheiten. Der Gehalt an ätherischen Ölen ist von äußeren Faktoren wie Witterung, Bodenart, Wasserversorgung, aber auch von der Tageszeit abhängig. Auch wenn wir in erster Linie Blätter und Sprosse als duftende Organe der Pflanze wahrnehmen, können Wurzeln ebenso ätherische Öle enthalten. Beispiele für Wurzeldüfte finden Sie in den beiden großen und flachen Beeten in der Mitte des Themenbereiches, so den als Beruhigungsmittel verwendeten Baldrian, über dessen Duft man geteilter Meinung sein kann. Die Wurzeln der Nelkenwurz wurden zur Zeit der Gewürzschiffe als billiger Ersatz für echte Gewürznelken genutzt. Der stechend scharfe Geruch des Meerrettichs, der aus der Familie der Kreuzblütler stammt, wird von Senfölen verursacht. Ebenso befinden sich in den zwei großen flachen Beeten noch die wilde Möhre und verschiedene Irisarten. In den kleinen Beeten, je 3 rechts und links, befinden sich die Blatt- und Sprossdüfte. Anzutreffen sind hier der bereits erwähnte Lavendel, die echte Edelraute, das graue Heiligenkraut, Scharfgarbenarten sowie einige Gamanderarten. Stellen Sie Ihren Geruchssinn auf die Probe und entscheiden Sie, welche Gerüche Sie ansprechen und welche Sie lieber nicht noch einmal erleben möchten. In den Außenbeeten können Sie gern Blätter und Sprosse zerreiben. Bei den Wurzelduftern in den Mittelbeeten bitten wir Sie, dies nicht zu tun. Um den Rundgang fortzusetzen, suchen Sie wieder das Hochbeet mit dem Lavendel. Dort finden Sie auch ein neues Aufmerksamkeitsfeld. Der Lavendel sollte rechts von Ihnen sein. In den warmen Jahreszeiten hören Sie vielleicht den Springbrunnen plätschern. Gehen Sie nun über das Aufmerksamkeitsfeld geradeaus, ca. 5 Meter am Springbrunnen entlang, bis zum nächsten Aufmerksamkeitsfeld. Dort wenden Sie sich auf dem Weg nach rechts. Rechts haben Sie immer noch den Springbrunnen, links wird der äußere Gehölzrand eine Zeit lang durch die Pergola ersetzt. Die Pergola. Im Ringen um optimale Belichtung überwachsen Kletterpflanzen die Pergola. Recht verwunschen und versteckt sorgen zum Beispiel Blauregen, verschiedene Weinarten, Hopfen und Kiwi für eine geheimnisvolle Atmosphäre. Auch Efeu und Kletterhortensie mit ihren Haftwurzeln sind hier zu finden. Übrigens, wie überall im Garten, laden auch im Bereich der Pergola Bänke zu einer kleinen Pause ein. Zwischen der Pergola befinden sich auch ein paar Reliefplatten, die Sie gern erkunden können. Widmen wir uns nun aber dem nächsten Themenbereich. Erinnern Sie sich an das letzte Aufmerksamkeitsfeld? Sie haben links die Pergola und rechts den Springbrunnen. Gehen Sie geradeaus bis zum nächsten Aufmerksamkeitsfeld und wieder ca. 3 Schritte darüber hinaus. Nun finden Sie rechts einen Bereich, der aus 16 Hochbeeten besteht. Ein großes Beet befindet sich in der Mitte. Der Bereich beschäftigt sich mit der Formenvielfalt von Blättern und Sprossen. Die Formenvielfalt von Blättern und Sprossen. Die Natur war in der Pflanzenwelt sehr kreativ und hat sich da einige Besonderheiten einfallen lassen. Es haben sich ungemein viele Variationen unterschiedlichster Blattgrößen und Formen, Oberflächengestalten, Blattränder und Blattstellungen herausgebildet. Doch zuerst möchten wir Ihnen erläutern, was es mit dem Spross und dem Blatt auf sich hat. Der Spross bildet sich überirdisch und beinhaltet alle wichtigen Leitsysteme, die zum Stoffaustausch zwischen Wurzel und Blatt benötigt werden. Der Spross besteht aus Nodien, also Knoten, meist einer deutlichen Verdickung am Spross, und Internodien, die sich immer zwischen zwei Knoten befinden. Dieser Aufbau sorgt auch für einen aufrechten Wuchs. Am Spross befindet sich dann das Blatt, dessen Aufgabe es ist, sich um die Photosynthese, den Aufbau von organischen Stoffen mit Hilfe des Lichts, und die Transpiration, die Wasserverdunstung, die wichtig für die Nährstoffaufnahme und den Nährstofftransport ist, zu kümmern. Die wertvollen Blätter müssen vor gefräßigen Insekten geschützt werden. Mancher Schutz ist gut fühlbar, so zum Beispiel ein dichter Haarpelz, eine lederige Textur oder eine unmittelbare Waffe wie Dornen oder Stacheln. So laden manche Pflanzen zum Berühren ein und andere wiederum machen deutlich, dass sie lieber nicht berührt werden wollen. Die Pflanzenarten, die Sie gerne berühren dürfen, finden Sie im großen Mittelbeet, in dem sich viele behaarte Exemplare tummeln. Zum Beispiel der Wollziest, das wollige Wollblatt, das Hasenohr, einige Salbeiarten sowie auch der duftende Jamaika-Thymian und das australische Zitronenblatt. Auf dem Weg zum nächsten Themenbereich stoßen wir auf Besonderes. Suchen wir darum noch einmal das mittlere große Beet des aktuellen Themenbereiches auf. Wenn Sie vor der Beschriftung am Beet stehen, drehen Sie sich um 180 Grad und steigen hinab in den Untergrund und kommen so zur Grotte. Die Grotte. Bitte treten Sie ein. Grotten aus dem italienischen Grotta sind eigentlich kleine von der Natur geschaffene Höhlen, die aber meist auch von Menschenhand stark bearbeitet werden. Unsere Grotte ist eine künstlich angelegte Nachbildung und soll einen Eindruck vermitteln, welche Gegebenheiten in solch einer Felsenhöhle herrschen. Algen, Moose und Farne besiedeln die Felswände, die mit ihrer interessanten Struktur zu einer Erkundung mit den Fingerkuppen einladen. Vorzufinden sind zum Beispiel Stalaktiten. Ein Stalaktit ist der von der Decke einer Höhle hängende Tropfstein, sein Gegenstück ist der vom Boden emporwachsende Stalagmit. Beide Namen leiten sich aus dem altgriechischen Wort Tropfen ab. Die Kalkablagerungen benötigen mehrere Jahrtausende, um zu wachsen. In unserer Grotte jedoch ging es recht fix. Nachgebildet durch ein Bewässerungssystem tropft Wasser von den Stalaktiten auf die Stalagmiten. Spazieren Sie geradewegs durch die Grotte. Am anderen Ende befindet sich in Kopfhöhe links eine Tafel mit Text in Schwarz- und Breilschrift. Wenn Sie aus der Grotte treten, spüren Sie Steinplatten unter den Füßen. Hier befindet sich in der warmen Jahreszeit der Kübelpflanzengarten. Der Kübelpflanzengarten. Es werden im Sommer Pflanzenarten aus subtropischen Klimabereichen als Topf- oder Kübelpflanze präsentiert. Im Winter stehen diese frostgeschützt im Gewächshaus des Botanischen Gartens. In den Fugen des Bodenbelages wachsen duftende römische Kamille, Zwergthymian und Schafgarbe. Vom Grottenausgang, diesen im Rücken, wenden Sie sich nach links bis zum nächsten Aufmerksamkeitsfeld. Auf dem Feld wenden Sie sich vier Schritte nach rechts. Links befindet sich nun der Gräsergarten. Der Gräsergarten. Vertreten sind hier der Bambus und das Chinaschilf Miscanthus. Beide liefern Baustoffe und Flechtmaterial oder sind Energiequelle für nachwachsende Rohstoffe. Neben dieser großen ökonomischen Bedeutung sind viele Gräser hervorragende Zierpflanzen, deren Halme sich im Wind akustisch bemerkbar machen. Der Bambusspross fühlt sich glatt an und man kann die einzelnen Nodien und Internodien gut ertasten. Die weiche, filzige, behaarte Rispe des Chinaschilfs können Sie auch gerne einmal erfühlen. In den Gräsergarten kann man eintreten. Vorsicht, es gibt dort kleine Stolpersteine und eine Vertiefung aus Sand. Lassen Sie Ihre Hand über die Gräser wandern. Wenn Sie zurückgehen, kommen Sie wieder zum Eingang des Themenbereiches. Dort wenden Sie sich nach rechts und finden wieder zu einem Aufmerksamkeitsfeld. Linker Hand befinden sich Kübelgarten und Grotte. Sie wenden sich nach rechts bis zum nächsten Aufmerksamkeitsfeld. Links führt ein schmaler Weg zu unserem nächsten Thema, den Riesenkräutern. Der Kräutergarten hat ein Geländer, das Sie vom Eingang des Themenbereichs bis zu dessen Ausgang führt. Die Riesenkräuter. Fast tropisch muten viele von ihnen im Sommer an. Mehrjährige Kräuter, die mit ungestümer Wuchskraft binnen weniger Wochen in jedem Frühjahr enorme Wuchshöhen von mehreren Metern erreichen. Eines von den Riesenkräutern ist die weidenblättrige Sonnenblume, Helianthus salicifolius. Und wie der Name schon sagt, sind ihre Blätter weidenähnlich. Mit ihrem feinen Blattwerk lässt die Staude gar nicht vermuten, dass sie mit der Sonnenblume verwandt ist, da doch Sonnenblumen immer eher raues und grobes Laub haben. Jedoch hat die 1,50 Meter bis 2,50 Meter hoch werdende Sonnenblume die gleiche Blüte wie ihre Artgenossen, nur etwas kleiner. Ein anderer Vertreter der Riesenkräuter ist das Pfahlrohr, Arundodonax. Die Staude kann eine Höhe von bis zu 6 Metern erreichen. Aus den Stängeln werden die Rohrblätter hergestellt. Diese dienen bei vielen Blasinstrumenten zur Erzeugung des Tons, beispielsweise für Dudelsack, Oboe, Klarinette, Fagott, Saxophon und Krummhorn, weiterhin auch häufig für die Pfeifen der Panflöte. Eines der ältesten Instrumente, das aus der Pflanze geschaffen wurde, ist die orientalische Flöte Nai, die schon die alten Pharaonen im ägyptischen Raum spielten. Ein schon recht bekanntes Riesenkraut ist wohl die Topinambur, Helianthus tuberosus. Sie gilt als Wurzelgemüse und ist schon in einigen Läden in der Gemüseabteilung zu finden. Der Name leitet sich vom indianischen Volk der Tupinamba ab. Die bis zu 3 Meter hoch werdende Nutzpflanze ist aus derselben Gattung wie die Sonnenblume. Im 17. Jahrhundert brachten Seefahrer die Knolle von Südamerika nach Frankreich. Mit ihrem leicht süßlichen Geschmack, der einer Artischocke ähnelt, wurde sie in Frankreich noch während des Dreißigjährigen Krieges populär. Die Kartüffel, wie sie damals genannt wurde, war auch in Deutschland bekannt, bis sie später von der ertragsreicheren Kartoffel verdrängt wurde. Nun haben Sie den Riesenkräutergarten verlassen und es geht geradeaus weiter zum nächsten Themenbereich der Formenvielfalt von Blüten. Die Formenvielfalt von Blüten. Der Themenbereich hat 12 Hochbeete, an Ihrer rechten Seite befinden sich 5 davon. Erkunden Sie diesen Bereich. Blütenpflanzen gibt es in einer unglaublichen Vielfalt. Mit mehr als 250.000 Arten bilden sie die größte Pflanzengruppe. Bereits Darwin war von der Formenvielfalt der Blüten beeindruckt und das zu Recht, denn die vielen verschiedenen Formen, Farben und Gerüche sind ein Wunderwerk der Evolution. Über viele Millionen Jahre hinweg haben sich die blühenden Pflanzen weiterentwickelt und ihre Blüten bis ins letzte Detail verbessert. Und für was der ganze Aufwand? Nicht um uns Menschen zu gefallen, sondern ihren Bestäubern. Egal ob Insekt, Vogel oder Säugetier, Jede Blüte ist seinem Bestäuber ideal angepasst und das alles für den einen Zweck, Fortpflanzung. Die Blütenbesucher werden für ihre Dienste meist mit Nektar oder Pollen belohnt. Erfolgreiche Bestäuber bringen dabei Pollen der gleichen Pflanzenart mit und legen ihn an der geeigneten Stelle auf der Narbe ab. Einige schöne Vertreter finden Sie in den Hochbeeten, zum Beispiel der Gewürzstrauch, der Muskatsalbei, Goldlack, Nelkengewächse sowie Glockenblumen und Storchschnabelgewächse. Ebenso findet sich hier das echte Mädesüß, das mit seinem Duft schon von Weitem lockt. Ein paar Gräser findet man hier ebenso wie Lauchgewächse und die gewöhnliche Osterluzei, über deren Geruch sich zwar streiten lässt, aber ihre gelben Blüten sind definitiv eine Augenweide. Haben Sie alles im Themenbereich entdeckt, gehen Sie zurück zu der Reihe mit den 5 Hochbeeten. Wenn Sie die Beete auf Ihrer rechten Seite haben, gehen Sie geradeaus bis zum nächsten Aufmerksamkeitsfeld. Vor Ihnen befindet sich die Pergola. Dort gibt es Gelegenheit für eine kleine Pause. Wenn Sie aber gleich weiterlaufen möchten, wenden Sie sich nach rechts und kommen so zum nächsten Aufmerksamkeitsfeld. Wenn Sie 3 Schritte weitergehen, treffen Sie auf 3 Steine quer über den Weg. So müssten Sie zu unserem Obstgarten gelangen. Der Obstgarten. Der Eingang ist mit einem Pflanzbogen und einem besonderen, tastbaren Steingitter am Boden gekennzeichnet. Außerdem steht dort auf der rechten Seite ein besonderer Apfelbaum, der Malus domestica. Links kann man eine Quitte erfühlen, dicht dabei sind Himbeeren und Aronien. Diese 2 Pflanzen, Apfel und Quitte, sind Wegleiter für den Ein- und Ausgang. Wenn Sie weiter geradeaus gehen, treffen Sie in der Mitte auf eine Blutpflaume. Achten Sie darauf, dass sich diese immer rechts von Ihnen befindet. Weiterhin finden Sie eine Sauerkirsche, die stachellose Brombeere, eine amerikanische Heidelbeere und eine Birnensorte. Neben bekannten Obstsorten wie Aprikose und schwarze Johannisbeere und Süßkirsche entdecken Sie hier auch das Süßholz, aus dem Lakritze gewonnen wird. Wenn Sie genug leckere Früchte genascht oder auch nur die Pflanzen betrachtet haben, gehen Sie am besten zurück zum Eingangsbereich des Obstgartens mit den 3 Trittsteinen. Die Quitte befindet sich nun auf der rechten Seite und der Apfelbaum links. Den Obstgarten im Rücken wenden Sie sich nach rechts und laufen bis zum nächsten Aufmerksamkeitsfeld. Dort drehen Sie sich wiederum nach rechts und laufen bis zum nächsten Aufmerksamkeitsfeld. Dabei überqueren Sie wiederum 3 flache Trittsteine, ein weiterer Eingang für den Obstgarten. Gehen Sie aber weiter geradeaus bis zum nächsten Aufmerksamkeitsfeld. Auf dem Feld stehend, wenden Sie sich bitte direkt nach rechts, gehen Sie 3 Schritte, dann befindet sich linker Hand der nächste Themenbereich mit 13 Hochbeeten. Auch hier ist ein großes flaches Beet in der Mitte, und an den Seiten befinden sich je 6 kleine Hochbeete. Treten Sie ein, um die Vielfalt der Früchte zu erkunden. Die Vielfalt der Früchte. Früchte schmecken nicht nur lecker, sondern sind in der Pflanzenwelt ein sehr wichtiges Element. Die Frucht ist das Organ der Pflanze, das die Samen bis zur Reife umschließt und dann zu ihrer Ausbreitung dient. Die Frucht geht aus dem Fruchtknoten, häufig unter Beteiligung anderer Blütenteile, hervor. Es gibt verschiedene Fruchtarten und Formen. Im großen Mittelbeet und in den Hochbeeten auf der Wegseite sind eine Reihe von Beispielen für Öffnungs- bzw. Streufrüchte zu finden, wie Balgfrucht, Hülse, Kapsel und Schote. Pflanzliche Vertreter sind zum Beispiel Hasel, Studentenblumen, Islandmohn, Sonnenhüte, Fächerahorn und Wicke. Dann gibt's noch die Schließfrüchte, zu denen Beeren, die Nussfrucht und die Steinfrucht zählen. Ebenso gibt es noch die Spaltfrüchte und Bruchfrüchte, die den Zerfallfrüchten angehören. In einigen der Hochbeete sind Vertreter zu finden, so zum Beispiel Erdbeere, Stachelbeere, Kürbis, Artischocke, japanische Quitte und Springkraut. Um den Rundgang fortzusetzen, gehen wir zum Mittelbeet zurück. Die Stelle mit der Beschriftung, der Pfeil, weist den Weg nach draußen. Wenn Sie die Beschriftung mit der linken Hand fühlen, wenden Sie sich nach rechts, um den Themenbereich zu verlassen. Wenden Sie sich nun nach links, um auf das Aufmerksamkeitsfeld zu gelangen. Dort wenden Sie sich nach rechts. Rechte Hand sind 4 Hochbeete, laufen Sie bis zum 4. Hochbeet, welches mit einer Vielzahl an Pelargonienarten bepflanzt ist. Dieses Beet ist Anfang und Endpunkt des Themenbereiches. Sie werden es vermutlich schon riechen können. Unser nächster Bereich ist den Blüten- und Blattdüften gewidmet. Die Blüten- und Blattdüfte. Richtig sind sie, wenn das linke Hochbeet am Eingang mit Minze und das rechte mit Pelargonien bepflanzt ist. Der Bereich besteht aus 17 Hochbeeten, ein großes befindet sich in der Mitte. Achtung! Dieses Mittelbeet ist mit Rosen bepflanzt und die wehren sich mit ihren Dornen. Es empfiehlt sich, die Beete im Uhrzeigersinn abzulaufen, bis sie wieder zum Pelargonienbeet links und rechts zum Minzbeet kommen. Düfte wecken in uns Erinnerungen, wie zum Beispiel der angenehme Duft der Vanilleblume an die Weihnachtsbäckerei, wenn Vanillekipferl zubereitet werden. Oder der Phlox verbreitet seine sanften Düfte und konkurriert mit den vielen Nelkenarten. Im mittleren Beet findet man sowohl alte als auch Wildrosensorten wieder. Minze ist in Hülle und Fülle, egal ob Apfel- oder Erdbeerminze, vertreten. Schnuppern Sie ruhig ausgiebig und lassen Sie die Gerüche auf Ihre Sinne wirken. Beim Ausgang des Themenbereiches, also an den Hochbeeten mit Minze rechts und Pelargonien links, wenden Sie sich wieder nach rechts, um auf das nächste Aufmerksamkeitsfeld zu kommen. Laufen Sie geradeaus. Auf der linken Seite begleitet Sie wieder der Gehölzrand und auf der rechten unser nächster Themenbereich. Gehen Sie geradeaus bis zum nächsten Aufmerksamkeitsfeld. Wenn Sie rechts abbiegen und noch wenige Schritte geradeaus gehen, sind Sie am Eingang zum Sumpfgarten. Der Sumpfgarten. 3 Trittsteine markieren den Eingang. Nach rechts betreten Sie den Kreis des Sumpfgartens. Der Handlauf befindet sich, wenn Sie im Uhrzeigersinn gehen, auf der rechten Seite. Sie können aber auch gern in entgegengesetzter Richtung laufen. Der Untergrund ist aus Holzplanken. In diesem fantastischen, fast urweltlich anmutenden Sumpfgarten dominieren nur wenige, aber eindrucksvolle Pflanzen wie der Schachtelhalm, Equisetum. Wenn Sie sich am Gelände orientieren, finden Sie auch wieder heraus. Und wer weiß, vielleicht finden Sie ja auch den kleinen Biber, gestaltet vom blinden Bildhauer Dario Malkowski. Der Biber lässt sich auch gern von den Besuchern streicheln. Aus dem Sumpfgarten tretend, kommen Sie rechts zum nächsten Aufmerksamkeitsfeld. Überschreiten Sie dieses 3 Schritte, dann folgt rechts der nächste und letzte Themenbereich zur Artenvielfalt im Pflanzenreich. Die Artenvielfalt im Pflanzenreich. Dieser Themenbereich umfasst 12 Hochbeete, die sternenförmig angeordnet sind. Zum Auffinden des Ein- und Ausgangs orientieren Sie sich an den beiden mit Pfeilen gekennzeichneten Hochbeeten. Eines der beiden Beete enthält Salbei. Weltweit gibt es über 290.000 Arten der Samenpflanzen. Um diese Vielfalt zu ordnen, hat man ein System geschaffen, das ihren Verwandtschaftsgrad widerspiegelt. In diesem Bereich beschäftigen wir uns mit den Pflanzenfamilien. Pflanzen werden ihren Familien anhand von Blütenform und Blütenanordnung zugeordnet. Es werden Ihnen zwei der artenreichsten Pflanzenfamilien vorgestellt, die durch einen hohen Anteil an stark duftenden ätherischen Ölen besonders sind. Zur Familie der Doldenblütler, Apiaceae, gehören weltweit ca. 3000 Arten, von denen viele als Gewürzpflanzen wie Petersilie, Liebstöckel, das Maggikraut, Kümmel, Fenchel oder Koriander genutzt werden. Zum Gemüse zählen Möhre und Pastinak, aber auch Giftpflanzen wie der gepfleckte Schierling, für dessen Wirkung ein Alkaloid verantwortlich ist, gehören in diese Familie. Neben der Vielfalt an Aromen enthält diese Pflanzenfamilie auch in ihrer Gestalt sehr verschiedene Arten. Vom winzigen Wassernabel mit kreisrunden Schildblättern bis zur 2 Meter hohen Engelwurz mit stark eingeschnittenen Blättern. Zur Pflanzenfamilie der Lippenblütler, Lamiaceae, zählen ebenfalls viele Küchenkräuter, beispielsweise Basilikum, Minze oder Bohnenkraut. Dabei finden viele von ihnen außerdem Anwendung als Heilpflanzen, wie etwa Salbei, Indianernessel, Thymian oder Rosmarin. Haben Sie den Themenbereich mit dem Salbei verlassen, wenden Sie sich nach rechts den Hauptweg entlang. Am nächsten Aufmerksamkeitsfeld befindet sich auf der linken Seite der Ein- bzw. Ausgang. Rechts können Sie noch einmal das Liebespaar bewundern. Wir haben den ganzen Garten mit allen Sinnen genießen können. Ruhen Sie sich doch eine Weile aus zwischen den schönen Pflanzen und dann erkunden Sie den Garten noch einmal auf eigene Faust. Wir würden uns freuen, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Herausgeber und Rechtliches. Text: Jeanette Zimmermann, Susanne Siems. Aufsprache: Thomas Valentin. Herausgeber: Arbeitskreis Duft- und Tastgarten des Blinden- und Sehbehindertenverbandes der Stadt Leipzig in Zusammenarbeit mit dem Botanischen Garten Leipzig. Dieser Audioguide beschreibt den Entwicklungsstand des Gartens vom April 2019. Eine Aktualisierung über längere Zeiträume ist geplant. Haftungsausschluss. Der Audioguide wurde mit großer Sorgfalt erarbeitet. Die Nutzung geschieht dennoch auf eigene Gefahr. Der Herausgeber übernimmt keinerlei Haftung. Dieser Audioguide ersetzt nicht die Orientierung mit herkömmlichen Hilfsmitteln. Wenn Sie sich mit dem Langstock orientieren, wird das für Sie nützlich sein. Verwertungsrecht. Inhalte unseres Audioguides dürfen zu privaten Zwecken kopiert werden. Für jegliche kommerzielle Nutzung bedarf es der Genehmigung durch den Arbeitskreis Duft- und Tastgarten des Blinden- und Sehbehindertenverbandes der Stadt Leipzig. Leipzig im April 2019.